Vielen Dank, Julia. Nee, so, wie ist an? Gar nicht an. So, jetzt muss an sein. Volle Pulle geben. Jetzt läuft? Ja, den richtigen Knopf, ne? Perfekt. Ja, Julia, vielen Dank. Im Prinzip ist das auch schon alles, was man sagen sollte dazu. Heute ist das Thema vitale Gemeinde ist eine Gemeinde, die Jüngerschaft fördert oder die Jüngerschaft lebt. Und all das, was Julia gerade eben erzählt hat, genau das ist Jüngerschaft. Und vielleicht fällt das euch jetzt ein bisschen schwer, den Begriff Jüngerschaft mit dem zu verbinden, was Julia gerade erzählt hat. Und das werde dann ich in meiner Predigt machen. Und dann haben wir uns heute gegenseitig ergänzt. Vielen Dank, Julia. Und zwar, also wir sind ja jetzt in der Predigtreihe lebendige Gemeinde, also vitale Gemeinde, lebendige Gemeinde. Und was zeichnet solche lebendige Gemeinden aus? Ja, und wir haben einige Kennzeichen ja kennengelernt. Also es sind Gemeinden, die barmherzig sind. Ich gehe mal rückwärts zurück. Ja, die barmherzig sind, die Barmherzigkeit leben. Es sind Gemeinden, die wartend sind. Das sind Gemeinden, die auf Jesus warten, wie wir das gerade auch im Lied nicht mitsingen, aber mitsummen durften. Ja. Jesus, wir warten auf dich. Lebendige Gemeinden sind Gemeinden, die auf ihren Jesus warten, weil er gesagt hat, ich bin weg oder ich bin mal weg, aber ich komme wieder. Ja. Und lebendige Gemeinden sind Gemeinden, die sich auf Jesus gründen. Und heute geht es genau darum, Jüngerschaft. Vielleicht vorerst also ein paar so Schlaglichter, auf die ich eingehen möchte, ist zunächst einmal auf die Wortbedeutung. Was heißt Jüngerschaft? Da habe ich auch gestern mal den Duden konsultiert, mal in Duden reingeschaut. Was sagt der deutsche Duden zu diesem Begriff? Ich dachte, dass ich überhaupt diesen Begriff da nicht finde. Dann werde ich kurz sagen, dass wir ein Problem haben mit diesem Begriff heute in unserer westlichen Welt. Jüngerschaft, also es gibt einen kulturellen Unterschied zwischen dem, was Jüngerschaft im biblischen Sinne meint und wie heute nicht selten als Christen verstehen und auch leben. Und dann gucken wir uns an, was heißt denn Jüngerschaft im biblischen Sinne? Wie haben die ersten Christen die Jüngerschaft gelebt? Und dann zum Schluss natürlich auch, wie wir heute Jüngerschaft leben können. Ich habe noch ein kurzes Zeugnis in petto. Ich habe jemanden nämlich gefragt, der auf einer Jüngerschaftsschule war. Ja, auch sowas gibt es sogar. Ja, es gibt eine Jüngerschaftsschule, oder es gibt mehrere Jüngerschaftsschulen, wo junge Leute auf einem kurzen oder in einem kurzen Zeitraum besonders sich diesem widmen. Jüngerschaft zu leben, Jüngerschaft zu trainieren und so weiter. Aber dazu erzählt er gleich ein bisschen mehr. Zunächst einmal zu der Wortbedeutung. Also wie gesagt, ich wusste nicht, dass das wirklich ein deutsches Wort ist, Jüngerschaft, weil ich dachte immer, das ist aus dem Englischen übersetzt worden und das ist einfach so verdeutscht. Und dann habe ich in Duden reingeschaut und der Duden sagt, dieses Wort gibt es, Jüngerschaft, aber dieses Wort ist nicht mehr geläufig. Das heißt, man sagt das heute nicht mehr so. Ja, man sagt nicht zu der Mannschaft von Niklas Jungschaft oder sowas. Ne? Sagt man einfach nicht. Oder Jüngerschaft oder wie auch immer. Und dann steht noch etwas im Duden, das fand ich auch merkwürdig, interessant und merkwürdig, dass dieser Begriff heute eher dafür gebraucht wird, um sich, also da stand nicht lustig zu machen, da stand ein anderer Begriff, aber so, der wird nicht seriös gebraucht. So Jungschaft oder Knappschaft gibt es noch ein Synonym dafür und so weiter. Also dieser Begriff, kurz und knapp gesagt, der wird heute in Deutschland, jedenfalls in der nichtchristlichen Welt, kaum verwendet. wohingegen in der christlichen Welt schon. Und da auch überwiegend nur in der freievangelischen christlichen Welt. Also weder in der katholischen noch in der evangelischen Kirche wird dieser Begriff zumindest so stark und so viel verwendet wie in den freien evangelischen Gemeinden. Und das hat damit zu tun, dass dieser Begriff aus Amerika zu uns gewandert ist. Die Amerikaner haben sehr viel darüber geschrieben, Bücher und so weiter, und dann haben die Deutschen diese Bücher übersetzt, und überwiegenderweise sind es freie evangelische Theologen, und so ist dieser Begriff bei uns eingewandert und hat sich so eingebürgert. Und die Frage ist also, was ist Jüngerschaft? Und in gewisser Weise, zunächst einmal vorab kann ich schon sagen, Jüngerschaft ist von jemandem etwas abgucken, lernen und tun. Jüngerschaft ist zum Beispiel, also jetzt nicht im christlichen Sinne, aber es ist auch Jüngerschaft, wenn du backen möchtest und du weißt nicht das Rezept, dann nimmst du dein Handy, suchst dir das Rezept auf YouTube, ja, also auch um zu sehen, wie die das machen, und dann guckst du und machst du. Das ist Jüngerschaft. Im nicht christlichen Sinne gemeint. Das ist Jüngerschaft. Gucken und machen, nachahmen. Und genau das, was Julia vorhin erzählt hat über ihre Vorbilder, ja, denen sie ähnlich sein wollte. Jeder von uns hat irgendwo mal ein Vorbild gehabt. Ich weiß, hat Julia recht, das ist ein bisschen manchmal vielleicht peinlich und unzeitgemäß, ne, sie preiszugeben. Aber vielleicht, wenn ihr so unter euch da mal seid, dann könnt ihr ja sie erzählen einander von euren Vorbildern. Aber das ist Jüngerschaft. Also ein Video sich angucken, wie ein Rezept geht, wie ein Kuchenbacken geht, und das genau machen. Ja? So, das macht zum Beispiel Delia, hat letztens, habe ich gesehen, mit ihrer Freundin. Ja? Ich denke immer so an Handy, ne? Da liegen 200 Euro zwischen Mehl und Eier und so weiter. Ne? Aber für die ist das Backen. Nun gut, dann ist das halt so. Das ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft im christlichen Sinne, um das mal kurz abzurunden, ist genau das, was Julia vorhin gesagt hat. Ja? Jesus sozusagen über die Schulter gucken. Gucken, was hat er gesagt, was hat er gemacht, wie hat er gelebt, und das nachzuahmen, das zu tun. Das ist im einfachsten Sinne gesagt, ist das Jüngerschaft. Und genau da liegt aber auch unser Problem. Denn Jüngerschaft im westlichen Sinne ist nicht selten gemeint theoretisches Lernen. Ich muss Bibelverse lernen und ich muss dies oder jenes lernen. Ja? Stille Zeit muss ich lernen machen, also ich muss lernen Bibel lesen und so weiter und so fort. In den Gottesdienst gehen oder mal jemanden anrufen, sagt der Pastor mir, soll ich mal machen. Ne? So, das ist Jüngerschaft. Das ist in gewisser Weise auch Jüngerschaft. Aber Jüngerschaft ist nicht einfach nur Wissen, sondern Jüngerschaft ist Nachahmen. Und wie ich schon sagte, das ist ein kulturelles Problem. Jesus war Zimmermann. Wusstet ihr das? Bestimmt. Ne? Er ist in einer Zimmermannsfamilie groß geworden. Und er ging nicht auf eine Berufsschule, um zu lernen, wie man einen Stuhl baut. Er ging in die Werkstatt zu seinem Vater. Und hat geguckt, und der Vater hat ihm erklärt, guck mal, du nimmst ein Stück Holz, hobelst das so lange, bis ein Vierkant draus wird, und dann sägst du, weiß was ich was, und dann holst du dir noch vier solche Hölzer und hobelst die und so weiter. Und so hat Jesus gelernt, einen Stuhl zu bauen. Es gab nicht eine Berufsschule, wo er hingehen sollte erst, um dort zu lernen, wie man Hölzer aussucht, die geeignet sind für Stühle und so weiter und so fort. Sondern sofort bei der Arbeit hat er das gelernt. Bei uns in der westlichen Gesellschaft ist das so, es gibt Berufsschule, da geht man Theorie lernen, und dann geht man in die Handwerkskammer, ich als Fliesenleger, ja, zum Beispiel, oder die Metallbauer gehen dann in Betrieb oder weiß was ich was, welche Ausbildungsstellen. Und dann machen sie dort Praxis. Ja? So. Und bei mir war das dann immer so, in der Berufsschule hat man uns das so gesagt, also natürlich nicht die Lehrer, ne? die hielten sehr viel von sich und von dem, was sie uns erzählen. Aber so auf dem Pausenhof hat man gesagt, das ist alles Schwachsinn, was ich wirklich lerne, ist im Betrieb. So hat man das uns gesagt. Und eigentlich in der Firma war das eigentlich auch so. Ne? Manchmal haben dann die Gesellen gesagt, so ein Schwachsinn, was du mir da erzählst von der Berufsschule, so wird das gemacht. Und dann habe ich das so gemacht, wie der mir das beigebracht hat, weil das ist praxiserprobt gewesen. So blieben die Fliesen an der Wand hängen, wie die das nämlich gemacht haben. Es gab nicht viele Widersprüche, aber hin und wieder schon. Das ist Jüngerschaft. Abgucken und machen. Und bei uns in der westlichen Gesellschaft, wie gesagt, haben wir Praxis von der Theorie getrennt. Und nicht selten, und leider ist das ganz oft in der christlichen Welt so. Theoretisch wissen wir, wer Jesus ist. Theoretisch wissen wir, was er gemacht hat. Genau das, was die Jule uns gerade gezeigt hat. So, aber praktisch, mal den Hörer zu nehmen und jemanden anzurufen und sagen, hier, hör mal, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht es euch? Oder vielleicht gucken, heute beim Schneeschippen, ja, der Nachbar ist irgendwie noch nicht draußen, vielleicht geht es dem nicht gut. Dann schippe ich mal gerade seinen Gehweg auch noch mit. Und so weiter. Das ist Jüngerschaft im biblischen Sinne. Das heißt nicht einfach nur wissen, dass etwas richtig ist, sondern auch tun. Und das hat Jesus ja auch gesagt und bemängelt. Schon damals gab es natürlich auch Menschen, die nur wissen wollten, aber nicht so gehandelt haben. Und er sagte auch, auch der Teufel weiß, auch die Dämonen wissen, dass es Gott gibt. Aber sie dienen ihm nicht. Und das ist das Problem der westlichen Christenwelt. Wir wollen wissen oder wir reduzieren die Nachfolge Jesu auf Wissen und meinen, wir folgen Jesus nach. Aber wir wissen nur, wie man ihm nachfolgt. Eigentlich folgen wir ihm nicht nach. Und das ist eigentlich auch der Begriff, der eher geläufig ist bei uns in Deutschland, Nachfolge. Also nicht Jüngerschaft, sondern Nachfolge. Das, also ich verwende das als Synonyme heute hier, weil das für mich genau das ist. Jüngerschaft ist Nachfolge. Und Nachfolge ist im Deutschen eher verständlich, jemandem nachzufolgen. Nicht nebenherlaufen, nicht vorlaufen. Ja, nicht weit wegbleiben, sondern nachfolgen im Sinne von in den Fußtapfen nachfolgen. Und vielleicht kennt ihr das, Kinder, vielleicht spielt ihr das auch manchmal, dass einer vorgeht und der Nächste muss dann genau in die Fußtapfen reinpassen. Genau das ist Nachfolge, genau das ist Jüngerschaft. Jesus nachfolgen. Schauen wir mal dem Jesus kurz über die Schulter. Was hat er von sich gedacht? Was hat er über sich gedacht? Weswegen ist er in diese Welt gekommen? Einiges hat ja Julia schon erzählt. Als er in seiner Heimatgemeinde war, in der Heimatsynagoge muss man dazu sagen, in Nazareth, ging er dann üblicherweise nach vorne, um aus der Schrift vorzulesen. Dann hat er Folgendes vorgelesen. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. In manchen Übersetzungen heißt das einfach das Gnadenjahr ausrufen. Ein Jahr, an dem Sünden und Schulden vergeben worden sind. Gab es immer wieder so Jahre in einem bestimmten Abstand in Israel. Und als er bei Zachäus im Haus war, hat Jesus Folgendes von sich gesagt. Der Menschensohn, damit meint er sich selbst, ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und in einer anderen, einer anderen Stelle heißt es, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und dafür bin ich gekommen, nämlich um den Kranken Heilung zu geben. Und natürlich kann man diese Bibelstellen auch im übertragenen Sinne verstehen. Also nicht nur Kranke, Kranke wie die Kranken im Krankenhaus, sondern Kranke, seelisch Kranke vielleicht, Sozialkranke vielleicht, die in zerstörten Beziehungen leben. Menschen, die blind sind für bestimmte Dinge in ihrem Leben, denen das Augenlicht schenken und so weiter. Das ist genau das, wofür Jesus gekommen ist. Und wenn wir ihm folgen wollen, dann ist genau das, was zu tun ist. Das ist Jüngerschaft. Und natürlich ist Jüngerschaft nicht nur das, sondern wie ich schon sagte, Jüngerschaft ist auch, wo man in der Tat, wie ich schon sagte, heute gibt es so Jüngerschaftsschulen, wo man vielleicht für so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder wie auch immer manchmal diese Schulungsabschnitte lang sind, manchmal sind es vielleicht auch 3 Monate, weiß ich nicht, wo man bestimmte Fähigkeiten trainieren kann, wie man Jesus nachfolgt. Und da habe ich den Sascha gefragt, der war nämlich auf einer, dass er ein wenig darüber erzählt. Das ist nämlich auch eine ganz interessante und spannende Sache. Also bitteschön, Sascha.
Ja, einen guten Morgen zuerst allen, euch allen. Ja, genau. Wie hast du das nochmal gesagt, Alex? Abgucken nachmachen. So habe ich das gestern auch empfunden, als ich darüber nochmal nachgedacht habe. Ich war auf so einer Jüngerschaftsschule 2004, 2005, ist schon lange her. Und die Jüngerschaftsschule wurde damals von BSB, also Bibelseminar Bonn, angeboten. Und wir waren eigentlich die Ersten damals, die mitgemacht haben. Also die haben danach noch, glaube ich, einige Jahre gemacht. Gestern habe ich jetzt auf der Homepage bei denen nichts mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht das über eine andere Organisation machen oder ob sie das überhaupt noch machen. Auf jeden Fall, da ging es eigentlich auch darum, im Prinzip nichts anderes wie, wie die Ursprünge waren, wie es bei Jesus angefangen hat, dass er 3 Jahre seine Jünger begleitet hat. Die durften alles abschauen, wie er das gemacht hat. Und nachdem er weg war, wussten die, was zu tun war. Ja? Die haben einiges gelernt von Jesus. Und das war auch das Ziel der Jüngerschaftsschule gewesen. Die haben eine Gruppe gemacht von insgesamt, ich meine so um die 20 pro Person, alles junge Leute, und haben versucht, ihnen so ein bisschen zu zeigen, wie man Jesus nachfolgt und wie man in der Bibel liest. Also alles, was da so zum Glauben dazugehört. Und es war so aufgebaut, dass die ersten 3 Monate die Jüngerschaftsschule hier in Deutschland stattfand, auf dem Gelände von Bibelseminar Bonn, also in Bonn war das. Und wir haben sehr viel Praxis bekommen. Also wir haben Unterricht bekommen, wir haben Einsätze gehabt und die haben uns einfach vorgelebt, auch wie man so Jesus nachfolgen kann. Also die Leiter aus der Bibelschule. Und es war eigentlich so sehr viel, wie bei den Jüngern, glaube ich, so vieles konsumieren. Es ging viel, also es war eher konsumieren, als dass wir irgendwas gemacht haben. Und das fand ich sehr, war eigentlich für uns sehr schön, eine schöne Erfahrung. Und später, die Jüngerschaftsschule nach 3 Monaten ging noch weiter. Wir sind dann nach Brasilien geflogen und haben da die Praxis gehabt. Also wir durften unter den Brasilianern sein, wir durften in der Kindertagesstätte arbeiten, wir haben Einsätze gehabt, wir haben missioniert und ja, das war auch sehr spannende Zeit. Ja. Das Ziel war von BSB, dass sie wirklich junge Leute den einen wichtigen Start geben, dass sie vielleicht auch später zu Missionaren werden, dass sie in die Bibelschule gehen. dass sie in der Gemeinde aktiv werden. Und ich denke, das hat auch sehr gut geklappt, nur nicht sofort. Ja, also für mich ist es jetzt einleuchtend, wenn ich die Jünger Jesu betrachte, die hatten 3 Jahre, waren die mit Jesus zusammen. Und manche von uns waren zurück und wussten zuerst nicht, wusste man zuerst gar nicht, wie man damit anfangen soll. Aber nach einer Zeit denke ich, dass man trotzdem irgendwo Fuß gefasst hat. Gut, das war jetzt, was ist Jüngerschaftsschule oder wie ist gelaufen, waren die Ziele. Vielleicht noch zu meinen Zielen. Ich habe mich angemeldet da, um auch geistlich zu wachsen, weil ich irgendwie gesehen habe, ich hatte irgendwie so einen geistlichen Stillstand gefühlt. Ja, das war nur mein Empfinden gewesen. War wahrscheinlich nicht so, glaube ich nicht, dass so war. Und ich habe mich nach größerer Veränderung gesehnt. Und deswegen habe ich mich da angemeldet. Und was habe ich da gelernt? Als ich zurückkam, habe ich eher den Eindruck gehabt, dass ich sehr viel Theorie gelernt habe, aber mich wenig verändert habe. Das würde ich heute ganz anders sehen, weil ich sehe, dass es eine Basis geschaffen war damals. Und man wurde mit sehr vielen Dingen konfrontiert und man hat sehr viel über sich selbst erfahren auch. Und auch viel zu viel wahrscheinlich, auch weil mehr als einem lieb war. Man hat einfach gesehen, was Gott in einem alles verändern sollte noch. Und deswegen war wahrscheinlich das eher nicht so toll, das Gefühl. Aber so nachhinein finde ich, das war schon sehr wichtig für mich damals. Und das hat doch so, über die Jahre gab es diese Veränderungen, die mir später gar nicht mehr so aufgefallen sind. Ja. Ich weiß gar nicht jetzt, ob ich so so getroffen habe. Habt vielleicht jemand eine Frage noch? Ja, sieht nicht so aus. Okay, danke fürs Zuhören.
Ich dachte, du würdest auch ein Foto zeigen. Also ich habe sogar ein paar Fotos. Naja, aber vielleicht dann im Privat. also das ist auch Jüngerschaft, auf einen kurzen Zeitraum sich intensiv unterwegs zu machen, um bestimmte Dinge zu lernen. Aber habt ihr auch gemerkt, ja, also zwei geteilt, also einmal Theorie, wie Sascha das genannt hat, und dann in die Praxis. Also versteht mich bitte richtig, das ist nicht unbedingt falsch, wie wir das in der westlichen Welt machen. Die Gefahr ist nur, dass wir das zu stark voneinander trennen. Ja? Und meistens wir eher geneigt sind, theoretisch nur etwas zu verstehen und dann denken, dann haben wir das schon drauf und dann funktioniert das. Ich fand übrigens ganz interessant einen Satz von einem amerikanischen Pastor, der ein Buch über Jüngerschaft geschrieben hat. Dieser Satz geht so. Jesus hat gezeigt, wie man Beziehungen zu Menschen aufbaut und nicht, wie man vor Tausenden von Menschen predigt. Das fand ich sehr interessant. Das hat er auch gemacht. Der hat auch gepredigt oder gelehrt vor Tausenden von Menschen. Aber das ist nicht das, was er den Jüngern beigebracht hat. Jedenfalls kenne ich keine Bibelstelle, wo er seine Jünger zusammengesammelt hat um sich und sagt, guck mal, so müsst ihr predigen. So werden sie euch zuhören. Kenne ich nicht. Aber ich kenne sehr, sehr viele Situationen, wo Jesus sagt, kommt, lass uns jetzt zum Zachäus gehen. Oder die Leute haben nichts zu essen. Ach was, das sind 5000. Kein Problem. Dann bringt mal her, was da ist. Dann lass uns denen Essen geben. Das gibt's. Und das ist, glaube ich, genau das, was der Pastor mit diesem Satz sagen möchte. Und als er die Erde verließ, hat er wiederum nicht gesagt, wie man predigen soll oder wie man die Leute sammeln soll oder sowas, sondern der hat einfach gesagt, mache zu Jüngern. Also knüpft Beziehungen zu den Menschen, baut zu ihnen Beziehungen auf und lebt mit denen gemeinsam, folgt mit ihnen gemeinsam mir. Wie haben das die ersten Christen gemacht? Ich möchte einen Bibeltext vorlesen aus 1. Thessalonich. Aus der Apostelgeschichte haben wir ja schon viel vorgelesen. Aber es gab natürlich auch viele andere Christen, die das ebenfalls gemacht haben. Paulus schreibt, ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit Freude aufgenommen, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. So seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und in Achaia geworden. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch ausgelangt, es hat auch überall sonst sich herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemanden mehr etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen die Leute schon davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Merkt ihr, genau das ist Nachfolge. Der Paulus hat das von Jesus empfangen, sagt er hier. Er hat das anderen weitergegeben, also den Menschen in Thessalonich. Und die haben es nicht bei sich gelassen und die haben es weitergetragen. Die haben es anderen Menschen verkündet, mit ihnen gemeinsam Glauben gelebt. Genau das ist Nachfolge. Nachfolge ist aber auch etwas, was von dem Jünger sehr viel abverlangt. Nicht mehr und nicht weniger, sagt Jesus Folgendes dazu. Als man ihn gefragt hat, mit ihm im Gespräch war, so stelle ich mir die Situation jedenfalls vor. Und dann wandte sich Jesus, heißt das hier in Lukas 9, Vers 23 und folgende, wandte sich Jesus zu allen, die ihm folgten und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg mir hinterhergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Was hat denn ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert oder sich einen schweren Schaden zufügt? Also eine totale Nachfolge. Eine Nachfolge ohne Wenn und Aber. Eine Nachfolge, nicht dann immer wieder zurückzugucken oder auf die Seite zu gucken, gibt es da noch was Besseres, gibt es da noch was Schöneres, Interessanteres, wie ich mein Leben gestalten kann. Nachfolge ohne Wenn und Aber. Jünger sein ohne Wenn und Aber. Jünger sein ist aber auch, Menschen mit den Augen Jesus zu sehen. Wie sieht Jesus Menschen? Menschen, die ihn nicht anerkennen als ihren Heiland. Sieht ihr als verlorene Menschen an? Das ist genauso, wie wenn ihr eine Brille anzieht, ja, und dann sich eure Sicht verändert, verbessert oder verschlechtert oder verdunkelt, wenn ihr eine Sonnenbrille nehmt. Genauso kann man sich das vorstellen, wenn ich die Brille Jesu anziehe, wie sehe ich meine Mitmenschen? Menschen, die um mich herum wohnen. Sehe ich sie so wie Jesus? Mit dem Blick wie Jesus? Und eine Sache, die ich als Beispiel euch mitgebracht habe, damit beginnt es. Es beginnt nicht oder sollte zumindest nicht damit beginnen, dass wir mit einer dicken Bibel zu unserem Nachbar gehen und dem mal die Leviten vorlesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern es geht darum, dass wir zunächst einmal für diese Menschen beten. Und wenn ich das euch hier so sage, möchte ich direkt klarstellen, glaubt ja nicht, dass es mir so gelingt, was ich hier euch erzähle. Hier steht einer vor euch, der das auch immer wieder vergisst. Ich habe mindestens 3 Karten in meiner Bibel, wo Namen draufstehen, Personen, für die ich bete. Aber immer wieder erwische ich dann die Karte und stelle fest, dass ich schon einige Tage für diese Personen nicht gebetet habe. Und daher immer wieder neu. Und eine Karte, die liegen da aus, die liegen auch immer schön voneinander getrennt, ne? Die sehen alle gleich aus, nehmt euch eine einfach davon und berührt die andere nicht. Ich bin Andreas, heißt diese Karte. Ja. Diese Karte ist nicht für Andreas Wiebe und Siemens nur geschrieben, sondern das ist Andreas, der Bruder von Petrus. Ja, und daher haben die Leute diese Idee, Andreas zu sein. Also Menschen zu sein, die andere zu Jesus bringen. Er hat nämlich Jesus kennengelernt und dann ist er zum Petrus gegangen und hat gesagt, hier, Petrus, komm mal mit, da habe ich Jesus kennengelernt. Und genau das steckt hier dahinter. Und auf der Rückseite steht dann, oder stehen ein paar Schritte, was man machen kann. Also erstens beten, zweitens Zeit verbringen mit diesen Menschen und so weiter. Also gerne, nehmt euch bitte diese Karte und unten ist eine Zeile, da kann man Namen draufschreiben. Wenn das nicht passt, also je mehr Namen habt, nehmt euch zwei Karten, ist kein Problem. Ich habe genug davon. Aber damit beginnt es. Für Menschen zu beten, aufmerksam sein auf sie und bei Gelegenheit sie mal anzusprechen, mit denen grillen, was auch immer machen. Und das ist genau das, wie wir als Gemeinde Jüngerschaft fördern möchten. Aber nicht nur das. Ich glaube, dass Nachfolge Jesu am besten gelingt, wenn wir mit ein paar Menschen unterwegs sind, gemeinsam. Glauben ist Gemeinschaftssache. Und deswegen ist erstens ganz wichtig, dass wir uns auf den Weg machen, gemeinsam mit ein paar Familien zusammen den Glauben leben. Austauschen, füreinander da sein, füreinander beten, einander unterstützen, einander dienen. Nachfolgen heißt auch, ich öffne mein Haus für andere. Das heißt auch nachfolgen. Jesus nachfolgen. Er hatte zwar selber kein Haus gehabt, hat er von sich gesagt, aber er hat sich immer wieder eingeladen zu jemandem und war also immer wieder mit Menschen unterwegs. Jesus nachfolgen heißt auch, über den Glauben oder den Glauben, den ich habe, darüber weitererzählen, davon weiterzuerzählen. Und das ist nicht leicht. Jemand sagte mir mal, Alex, wir haben zwar ein schönes Haus, aber es fällt mir schwer, unser Haus zu öffnen. Und das war jetzt keiner, der eine Villa hat. Das war einer von uns hier, der ein ganz normales Haus hat. Ich habe auch schon eine Aussage gehört, zu uns lade ich nicht ein. Ich kann nicht so gut backen und kochen wie die anderen. Ich habe auch schon gehört, bei uns ist es nicht so schön aufgeräumt oder nicht so schön wie bei manch anderen. Deswegen laden wir zu uns nicht ein. Ihr Lieben, aber nachfolgen, Jesus nachfolgen bedeutet nicht, eine Villa haben, wo alles blitzt und blankt. Und erst dann kann ich Menschen einladen. Darum geht es gar nicht. Es geht um Offenheit, um Herzlichkeit. Und darum geht es. Das oder danach sehnen sich Menschen. Die Menschen haben die Schnauze voll von Besserwisserei und Besserputzerei und so weiter. Das will keiner. Aber was Menschen wollen, ist eine einfache Atmosphäre, wo man zusammenkommt, miteinander Bibel liest, sich austauscht, gegenseitig sich unterstützt, füreinander betet. Das ist Nachfolgen, das ist Jüngerschaft leben. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Aber das ist nicht einfach. Und wenn ihr euch noch erinnert, was Jesus vorhin gesagt hat, ja, dass wir alles aufgeben sollen, das kostet also auch etwas. Und das ist auch Petrus aufgefallen, dass das nicht einfach ist. Der sagte nämlich mal Jesus, weißt du, wir haben alles stehen und liegen gelassen und sind dir gefolgt. Was wird uns dafür? In Matthäus 19, Vers 27. Und mit der Aussage Jesu darauf möchte ich auch abschließen. Und zwar sagte Jesus zu Petrus und seinen Jüngern dazu, ich versichere euch, ihr Lieben, niemand bleibt unbelohnt, wer um meinetwillen, um die gute Nachricht weiterzusagen, etwas aufgibt. Wer dafür etwas zurücklässt, ob es ein Haus ist oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater, Kinder oder Felder, wird das Zurückgelassene hundertfach neu bekommen. Zunächst noch in dieser Welt Häuser, Brüder, Schwester und Mütter, Kinder und Felder, wenn auch mitten in Verfolgung. aber dann in der kommenden Welt das ewige Leben. Und vielleicht könnt ihr das euch gar nicht so richtig vorstellen. Wir kamen schon heute etwas zurückbekommen. Genau das, es heißt sie in Verfolgung oder selbst in Verfolgung. Genau das erfahren die Geschwister, die in Verfolgung leben. Sie werden nämlich aus ihrer Familie rausgeschmissen. Lese ich fast jeden Tag im Gebetsblättchen. Heute wieder. Weil sie zu Jesus gefunden haben, hat die Familie sie ausgestoßen. Und sie haben bei einer anderen Familie, bei Christen, Zuflucht gefunden. Haben eine Familie gefunden, haben Brüder und Schwestern gefunden, haben ein Haus gefunden. Genau das passiert heute, vielfach. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Lasst uns Jesus nachfolgen, gucken, wie er gelebt hat und genau das tun. Unsere Häuser öffnen für unsere Mitmenschen, damit sie zum Glauben an ihn finden und wir gemeinsam den Glauben leben. Gott segne uns. Amen.